Mein Thema ist der altmutierte Patient und darf vor allem das aus den klinischen Aspekten, die mit Ihnen diskutieren und hofft dann auf spannende Fragen. Für eine Erkrankung, die relativ selten ist, haben wir sehr viele Substanzen zur Verfügung. Wir sehen am Anfang approved bereits bei der EMEA Crizotinib, Ceritinib, Alectinib und Brigatinib. Bald wird Lorlatinib kommen und Investigator, oder wo es schon gute Daten gibt, sind Ensartinib, Entrectinib und TPX-005. Und für diese Indikation gibt es also sehr viele Substanzen. In Österreich und auch an unserem Institut gibt es schon länger Erfahrung und in Österreich zugelassen das Crizotinib seit Dezember 2012, Ceritinib seit Juli 2015, Alectinib, Brigatinib wird bald kommen ab Jänner 2016, wobei wir schon seit 2-3 Jahren mit dem NEMPATIENT-Programm in Österreich Erfahrung haben. Das Lorlatinib wird auch im nächsten Jahr kommen. Das NEMPATIENT-Programm läuft schon, der Zulassungszeitpunkt ist mir aber noch nicht bekannt. Diese Substanzen sind unterschiedlich. Wir wissen, dass Crizotinib zum Beispiel als MET-Inhibitor entwickelt worden ist. Darum sehen Sie die IC50 hier bei dem Patienten mit, sehen Sie, dass eine sehr starke Bindungskapazität für MET existiert, aber die Substanz bildet auch ALK und ROS1, ist aber eigentlich eher ein Zufallsprodukt gewesen, auch ALK zu blockieren. Alectinib hat eine sehr starke Bindung, schon stärker als Crizotinib, hat aber auch einen RET-Inhibitation. Auf der anderen Seite Ceritinib, ein reiner ALK- und ROS1-Blocker, aber auch Insulinrezeptor-Blocker. Brigatinib blockt auch EGFR und Insulin-like-Growth-Factor-Rezeptor. Lorlatinib blockt ebenso ROS1 und ALK. Ganz wichtig, bevor wir einen Patienten überhaupt als ALK transluziert bezeichnen dürfen, brauchen wir ein histologisches Material. Und dieses histologische Material müssen wir in Schwächen testen, ob der Patient ALK transluziert ist. Und ganz entscheidend ist hier derzeit noch die Immunhistochemie. Und wenn die Immunhistochemie positiv ist, ist der Patient als ALK transluziert zu bezeichnen. Sehr selten gibt es den Fall, dass der Patient IHC negativ ist, aber FISH positiv ist. Aber als Primärdiagnostik soll man sich merken, dass die Immunhistochemie, die innerhalb von kurzer Zeit, in 2-3 Tagen verfügbar ist, als primäre Basis für die Diagnostik gelten sollte. Man kann dann FISH zur Bestätigung oder eine PCR-Testung zur Bestätigung machen, aber ganz wichtig ist hier, sich die Immunhistochemie als Basis zu nehmen. Weil früher war immer FISH der Goldstandard, man hat gesagt, nur ein FISH-positiver Patient ist als ALK-positiv zu zeigen. Und wir haben im ESMO Open vor kurzem diese Daten publiziert mit Patienten, die als IHC-positiv, aber FISH-negativ waren. Und Sie sehen, dass diese Patienten, die relativ selten auch sind, aber dort auch vorhanden sind, dass die sehr gut auf die Testung, auf den ALK-Inhibitor dann ansprechen. Der umgekehrte Fall, es gibt auch selten FISH-positive, IHC-negative. Wenn jemand sagt, er will zur Kontrolle trotzdem noch FISH machen, ist das sicherlich eine gute Idee, aber dass man sagt, man macht nur FISH, ist nicht notwendig. Wie häufig ist diese Erkrankung, dieser ALK-translozierte Patient? Wir haben von unserem Institut 2000 Patienten getestet und haben bei 4,2% der Patienten diese ALK-Translokation gefunden. Diese Patienten sind anders als der Durchschnittspatient. Mit Lungenkrebs verbindet man immer den Raucher, den klassischen. Das sind Patienten, die nie geraucht haben, etwas jünger sind im Durchschnitt 50, 45 Jahre alt ist, nie geraucht hat, häufiger weibliche Patienten, also ein bisschen anderes Patientenkollektiv. Die erste Linientherapie war seit 2012 oder 2013 das Crizotinib sehr lang und ist auch immer deshalb der Vergleichspartner dann in späteren Studien gewesen. Hier sehen Sie die Arbeit, die im New England damals publiziert worden ist, dass Crizotinib bei dem ALK-translozierten Patienten verglichen worden zur Chemotherapie. Was man ganz klar gesehen hat, ist, dass das progressionsfreie Überleben klar im Vorteil gegenüber der Chemotherapie war. 11 Monate versus 7 Monate, also ein klarer Vorteil in Bezug auf die Chemotherapie, in der Verträglichkeit besser gewesen, das Crizotinib und ein besseres BFS. Darum hat man gesagt, ganz klar, Erstlinienstandard bei diesem Patienten Crizotinib. Im Gesamtüberleben hat sich dieser klare Vorteil in Bezug auf die statistische Signifikanz nicht gezeigt. Ein Trend dazu, dass man sagt, Crizotinib wäre hier besser im Vergleich zur Chemotherapie, aber eben kein klarer Vorteil. Wenn man die Patienten aber hernimmt ohne Brain Mets, ohnehin Metastasen, sieht man den Vorteil im Vergleich zur Chemotherapie, dass die Patienten länger leben, wenn man hier Crizotinib in der ersten Linie einsetzt. Aber Crizotinib ist sicherlich der Vergleichspartner in den Studien. Patienten, die aber hingegen Hirnmetastasen haben, laufen schlechter als im Vergleich zur Chemotherapie. Das heißt, Patienten, die wir auf Crizotinib haben und Hirnmetastasen haben, könnte man sich überlegen, die sogar umzustellen. Hingegen Patienten, die keine Hirnmetastasen haben und schon auf Crizotinib laufen, sollte man auf Crizotinib lassen. Das Problem nämlich an Crizotinib ist, dass das Rezidiv meistens im Gehirn ist. Also ich habe Patienten, die laufen im Schnitt 11 Monate und häufig ist dann das Rezidiv im Gehirn. Und Sie sehen, 70% der Patienten entwickeln, wenn sie schon bereits Hirnmetastasen gehabt haben, den Progress im Hirn oder im Laufe der Therapie ein Viertel Hirnmetastasen im ersten Jahr. Was relativ relevant ist für die Patienten, die ein längeres Überleben haben, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, die leben wirklich deutlich länger, diese Patienten. Aber haben Hirnmetastasen und das geht natürlich mit einer eingeschränkten Lebensqualität einher, wenn man den Kopf bestrahlen muss, wenn man Hirnmetastasenbeschwerden hat. Und dann ist diese Studie beim ASCO heuer abgedatet worden, die Alectinib-Daten im Vergleich zu Crizotinib. Und Sie sehen hier, Patienten wurden getestet, waren positiv, erhielten dann Alectinib gegenüber Crizotinib. Und man hat hier erstmalig ein progressionsfreies Überleben erreicht von 34,8 Monaten, also fast 3 Jahre laufen auf einmal Patienten auf eine Substanz. Wenn man sich erinnert an Zeiten vom Lungenkarzinom, wo Patienten im Durchschnitt 12 Monate gelebt haben und wir haben auf einmal eine Substanz, die auf einmal 3 Jahre lang fast anhält, ist das schon etwas beeindruckend und einzigartig beim Lungenkarzinom und das Crizotinib im Vergleich recht authentisch abgeschnitten und das hat dazu geführt, dass Alectinib sicherlich der Goldstandard in der Erstlinientherapie geworden ist. Aber im Gesamtüberleben kein Unterschied im Vergleich zum Crizotinib. Das resultiert daraus, dass man nach Crizotinib auch sehr potente Substanzen hat und in der Sequenz auch sehr gute Ergebnisse erzielen kann bei den Patienten. Das Alectinib im Vergleich zu Crizotinib besser verträglich. Das Crizotinib-typische Nebenwirkungen wären hier Augenirritationen, Leberparameter, Anstieg, Ödeme. Und das ist beim Alectinib insgesamt besser verträglich. Einzig wäre die Lebererhöhung, das Bilirubin zum Beispiel zu erwähnen, aber sonst das Alectinib eine prinzipiell sehr gut verträgliche Substanz. Das Tolle am Alectinib ist auch, dass es sehr gut hirngängig ist. Sie sehen auf der linken Seite hier die Patienten mit Hirnmetastasen, hier die Patienten ohne Hirnmetastasen und der Progress, wenn man Hirnmetastasen hat, ist meistens außerhalb vom Gehirn und die Patienten, die Hirnmetastasen haben, sind sehr lang auch unter Kontrolle und die Wirksamkeit im Hirn von Alectinib sehr gut. Hingegen Patienten, die keine Hirnmetastasen haben, haben meistens dann den Progress irgendwo anders gehabt, sehr selten im Hirn und dass also das Alectinib auch einen hirnprotektiven Effekt diesbezüglich. Und beim Crizotinib haben wir gesagt, wir müssen nicht regelmäßig ein MRT machen. Das fällt hier weg, weil der Hirnprogress eigentlich eine Seltenheit darstellt. Hier einer der ersten Patienten, die wir bei uns auf der Peilung gehabt haben, unter Alectinib Firstline, Patientin auf der Intensivstation gewesen. Sie sehen hier eine Lymphangiosis karzinomatosa. Wir haben sie auf der Intensivstation damals bronchoskopiert, haben die ALK-Translokation nachweisen können, haben dann das Alectinib über die Magensonde gegeben und eine Woche später hat sie die Intensivstation verlassen. Und das sind schon beeindruckende Dinge, diese Patienten, die so ein rasches Ansprechen haben, einen raschen Profit von der Therapie und das macht wirklich dem Patienten Freude und das macht dem Behandler Freude. Sie sehen eine 41-jährige Patientin und so viele Patienten entlassen wir direkt nach Hause von der Intensivstation nicht. Eine andere Substanz, die in der Erstlinie zugelassen ist, ist das Ceridinib. Ich bin Co-Autor von dieser Lancet-Arbeit und wir haben sehr viel Hoffnung in dieses Ceridinib in der ersten Linie gestellt, haben im Vergleich zur Chemotherapie und haben hier ein BFS von 16,6 Monaten im Vergleich zur Chemotherapie erreicht, klar statistisch signifikant, aber die Substanz insgesamt schlechter verträglich. Es ist kein Head-to-Head-Vergleich zu Alectinib oder dann auch später in der Firstline im Vergleich zu Brigatinib, aber die BFS-Kurven hier nicht klar, im direkten Nicht-Head-to-Head-Vergleich, einfach etwas schwächer, Verträglichkeit schlechter. Darum hat sich das Ceridinib jetzt auch international wenig in der ersten Linie durchgesetzt. Bei Patienten mit Hirnmetastasen die Wirksamkeit etwas beschränkter, bei ohne Hirnmetastasen die Verträglichkeit auch 26,3 Monate BFS. Also da wäre für mich ein Platz, wo man sagen kann, da könnte man es einsetzen. Hier eine Patientin, die wir insgesamt im Rahmen der Studie 3 Jahre auf Ceridinib gelaufen haben, multiple Metastasierung, bei einer 40-jährigen Patientin und die Patientin ist um die 3 Jahre auf Ceretinib gelaufen und ist dann beim Progress auf Brigatinib umgestellt und lebt jetzt auch schon seit 5 Jahren unter der Therapie, nur durch die Umstellung einer unterschiedlichen ALK-Inhibition. Die dritte Substanz, die in der First Line bald kommen wird, ist das Brigatinib. Die Daten sind beim WCLC vor kurzem präsentiert worden und jetzt auch im New England publiziert worden. Und wir sehen hier Patienten, die ALK-positiv waren, erhielten Brigatinib gegenüber Crizotinib. Das Brigatinib ist eine Substanz, die zuerst 90 Milligramm gegeben werden und dann 180, weil man in Vorarbeiten zuerst gesehen worden, dass eine Pneumonitis auftreten kann. Das ist aber dann doch ein relativ seltenes Phänomen, das da auftritt. Und das heißt deshalb 90 Milligramm Start und nach einer Woche Umstellung auf 180 Milligramm. Hier waren in dieser Studie recht viele Patienten mit Hirnmetastasen dabei. Fast ein Drittel der Patienten hatten Hirnmetastasen. Und hier das beeindruckende Ergebnis im Vergleich zu Brigatinib, 0,49 Hazard Ratio, das mediane PFS auch bei der Substanz mit Brigatinib noch kaum erreicht. Die Langzeitdaten fehlen noch, aber da haben wir eine sehr gute Substanz im Vergleich auch zu Alectinib zu erwarten. Besonders effektiv, und das sind Kurven, da kriegt man Ganselhaut, wenn man sich das anschaut, wenn jemand Hirnmetastasen hat, die laufen wirklich sehr, sehr lang und wir hatten da Patienten dabei, die wirklich sehr lang, sehr gut und noch immer laufen. Die Substanz ähnlich gut verträglich, im Vergleich zum Crizotinib besser verträglich, hauptsächlich Laborveränderungen, Muskelspasmen haben wir ein paar Patienten gesehen, das ist bei ALK-Inhibitoren der nächsten Generation etwas, was auftreten kann, auch eine CK-Erhöhung, aber prinzipiell eher vor allem Laborveränderungen, aber eine prinzipiell gute Verträglichkeit. Und die Daten wurden, wie gesagt, in New England publiziert und so viele New England Papers habe ich selber auch nicht. Hier eine Patientin, die wir damals mit einer ausgedehnten Metastasierung im Pleuraraum gesehen haben. Sie sehen eine riesige Metastase, die hier in die Leber einwächst. Hochsymptomatische Patientin, die Patientin 35 Jahre alt und nach 6 Wochen sehen Sie eine nahezu Vollremission. Und das ist wirklich beeindruckend, ist ein eigenes Patientenkollektiv, das es hier gibt. Somit kann ich zur ersten Linie sagen, wir haben derzeit 4 Substanzen in der ersten Linie, Crizotinib, Ceretinib, Alectinib und das Brigatinib, bewegt sich jetzt in der ersten Linie. Wie wir uns da verhalten, wie die richtige Sequenz ist, diese Fragen können wir derzeit aber noch nicht genau sagen, aber wir haben eine tolle Substanz, die wir verwenden können. Wie schaut es jetzt aus in der Progression? Wenn Patienten, hier die typische Patientenkarriere, ein Patient hat einen Tumor, spricht gut an und dann unterscheiden wir zwischen 3 Möglichkeiten, wie der Patient im Progress ist. Er kann an einer Stelle progredient sein, zum Beispiel eine solitäre Hirnmetastase entwickeln oder ein axilläres Lymphknotenpaket. Das können wir dann zum Beispiel operieren, bestrahlen, wenn ein Zellklon hier entartet an einer Stelle, eine lokale Therapie, ein Umdenken zur sonst systemischen Therapie, die wir sonst kennen. Wenn der Tumor sehr langsam wächst, kann man sich auch überlegen, ein Treatment Beyond Progression, wenn der Patient nicht symptomatisch ist und ein sehr langsames Tumorwachstum existiert. Aber in der generell ist meistens diese generalisierte Progression. Und in diesen Daten sehen wir immer wieder diese Rebiopsie und von In-vitro-Daten diese Resistenzbestimmungen, die wir von den EGFR-mutierten Patienten auch kennen, dass wir sagen, wir rebiopsieren und entscheiden dann anhand der Resistenzmutation, welche Substanz die richtige ist. Das schaut in der Wissenschaftlichkeit extrem grenzgenial aus und wir haben das am Anfang auch so durchgeführt, haben rebiopsiert und anhand dieses Plots dann entschieden, welche Substanz dann die richtige ist. Nur oft haben wir nicht die Biopsie schaffen können, manchmal haben wir dann keine ALK-Resistenzmutation gefunden und international geht man jetzt auch von dem ein bisschen ab, weil wir gesehen haben, dass wir bei ALK-translozierten Patienten nur in ein Drittel der Fälle wirklich ALK-Resistenzen finden und manchmal diese In-vitro-Daten mit In-vivo nicht unbedingt übereinstimmen. Darum sind die Empfehlungen nur eine optionale Rebiopsie bei den ALK-translozierten Patienten und die Liquid Biopsy, die wir da auch bei den EGFR-mutierten Patienten kennen, hat nicht diesen Stellenwert bei den ALK-translozierten Patienten. Das heißt, die Rebiopsie optional kann ein Baustein sein, aber soll nicht als Hauptentscheidungskriterium gelten. Bei den EGFR-mutierten Patienten 60% bis von unseren eigenen Daten 76% T790M-mutierte Patienten, wenn man einen First- oder Second-Generation-TKI einsetzt, dann der Wechsel auf Osimertinib in der zweiten Linie, so die Sequenz von mir, primär Afatinib gefolgt von Osimertinib, ist eine andere Situation. Hier finden wir eine Resistenzmutation sehr häufig und da ist eine andere Grundsituation. Haben wir nun, und das ist der Großteil noch immer von Patienten auf Crizotinib laufen, dann sind sie irgendwann einmal progredient und wir wissen, Alectinib hilft in dieser Situation ungefähr 8,2, 8,9 Monate, Ceritinib in der Indikation 5,8, 5,4 Monate und die neue Substanz, die jetzt ab 1. Jänner zur Verfügung stellt und zugelassen ist, ist dann das Brigatinib. Hier die Studie für Patienten, die unter Crizotinib progredient waren, haben dann Brigatinib 90 Milligramm gegenüber 90 Milligramm Lead-In-Phase und dann nach einer Woche auf 180 Milligramm Steigerung gehabt. Und hier haben wir im JCO damals gemeinsam die Daten publiziert und haben gesehen, dass Patienten nach Crizotinib versagen, wenn sie 90 Milligramm eine Woche und dann 180 Milligramm nach dieser einen Woche gesteigert worden sind, auf einmal 15,6 Monate PFS hatten. Das ist eine sehr lange Sequenz und sogar Patienten mit Hirnmetastasen 18,4 Monate, was wirklich beeindruckend ist. Und meiner Meinung nach im Vergleich jetzt zu den Patienten, ich zeige es dann hier, im Vergleich, wenn man jetzt Ceritinib, Alectinib, Brigatinib vergleicht, sicherlich die stärkste Substanz ist im Nicht-Head-to-Head-Vergleich, aber Sie sehen, Brigatinib nach Crizotinib-Versagen sicherlich die stärkste Substanz wäre. Wir haben im Rahmen verschiedener Projekte Patienten gesehen mit Brigatinib und haben diese beschriebene Pneumonitis wirklich ganz selten gesehen. Das ist ein Phänomen, das auch von Kollegen auch in Österreich selten beschrieben worden ist. Einen einzigen Patienten kann ich hier berichten. Einen Tag nach Therapiebeginn hat eine Lungenentzündung mit Husten entwickelt. Sie sehen hier eine Pneumonie am ersten Tag nach Therapiestart. Wir haben dann kurzzeitig ein Cortison gegeben, die Therapie abgebrochen und haben dann die Pneumonitis sehr rasch behandelt. Man kann dann wieder mit einer niedrigen Dosierung mit 60 Milligramm erneut versuchen, gibt es Erfahrungen und funktioniert genauso dann gut. Und die Pneumonitis ist nicht so ein hohes Problem. Man muss den Patienten darauf hinweisen, wenn es Hustenprobleme oder Abnot gibt, bitte sofort ins Zentrum gehen. Einen der allerersten Patienten, die wir in dieser ALTA-2L-Studie, in dieser Zweitlinienzulassungsstudie eingeschlossen haben, ist doch immer in der Studie nach Crizotinib-Versagen, 11 Monate Crizotinib, hat er seit 4 Jahren unter Brigatinib, was wirklich beeindruckend ist und sehr selten eigentlich zu sehen ist. Und die Stärke des Ansprechens, man erwartet sich immer als Arzt, das muss super ansprechen, dann ist die Wirksamkeit viel, viel besser, ist bei diesen TKIs nicht unbedingt gefordert. Also die Vollremission ist kein Indikator, wie lang jemand läuft, tendenziell eher besser, länger, aber genauso haben wir Patienten wie den mit einer partiellen Remission, wie Sie hier sehen, und läuft noch immer sehr lange. Unsere eigenen Erfahrungen, wir haben jetzt schon um die 40 Patienten mit Brigatinib im Rahmen des NMP-Schnus-Programms, 33 konnten wir beim World Lung Cancer Congress vorstellen, in verschiedensten Indikationen, Crizotinib nach Alectinib-Versagen, nach Crizotinib-Alectinib, nach Crizotinib-Ceritinib, nach Ceritinib-Versagen, Brigatinib eingesetzt und Sie sehen, beeindruckende Ansprechraten, nur sehr wenige Patienten haben wirklich einen Progress bei einer sehr guten Verträglichkeit und wir haben einige Patienten, die schon sehr lange laufen. Eine andere Option, die bald kommen wird, ist das Lorlatinib. Hier gibt es gute Daten ab der zweiten Linie. Lorlatinib ebenso ein guter ALK-Inhibitor, der stark den ALK- und ROS1-Rezeptor blockiert und prinzipiell ein anderes Nebenwirkungsprofil aufweist als die anderen, aber Hyperlipidämie und Ödeme und auch die periphere Neuropathie können da auftreten bei diesen Patienten. Und Patienten hier präsentiert worden im JTO und beim WCLC, wo Patienten nach Second Generation und First Generation ALK-Inhibitoren sehr tolle Ansprechraten haben. Und wir sehen jetzt die Substanz ab der zweiten Linie als eine sehr potente Substanz. Beschrieben ist nach dem Alectinib-Versagen diese G1202R-Mutation. Da gibt es sehr gute Daten zum Lorlatinib und die sicherlich sehr wichtig sind für die weitere Entscheidung. Eine Patientin möchte ich noch kurz zeigen zum Lorlatinib, die wir publiziert haben. Die Patientin hatte bekommen Crizotinib, gefolgt von Brigatinib und dann hat sie nach ungefähr 3 Jahren intradekale Metastasen, war querschnittsgelähmt, war im Rollstuhl. Wir haben damals auf Lorlatinib umgestellt und die haben eine Vollremission erzielen können bei der Patientin in der Sequenz, was sehr beeindruckend war. Sie ist nach 1,5 Jahren Lorlatinib wieder progredient gewesen und hat in der 5. Linie jetzt dann Alectinib bekommen und ist seit 2011 im metastasierten Stadium mit Hirnmetastasen und intradekalen Metastasen in Behandlung und das macht wirklich Freude und ist in einem sehr guten Allgemeinzustand. Kollege Hilbe wird dann noch genauer darauf eingehen, was machen wir, wenn wir keine ALK-Inhibitoren mehr haben. Ich würde das erst später sehen, stellt die Chemoimmuntherapie sicherlich eine Methode dar mit dieser Vierfachkombination. Aber auf das wird dann der Kollege Hilbe eingehen und darf zusammenfassen, ALK-Inhibitoren sind bei ALK-translozierten Patienten hocheffektiv. Die richtige Sequenz, die beste Erstlinie noch unklar. Therapiestrategie nach Alectinib, Brigatinib, Versagen unklar. Die beste Substanz, meiner Meinung nach, nach Crizotinib, versagen sicherlich das Brigatinib, Lorlatinib in späteren Linien effektiv. Und die Rolle der Rebiopsie und Liquid Biopsie ist in wissenschaftlicher Sicht noch derzeit von großer Bedeutung, aber in der Real Life noch von nicht so großer Bedeutung. Die Arbeit bei uns machen diese Damen hier vor allem. Ich darf da nur brav mitreden und bedanke mich herzlichst und darf nicht vergessen, bitte nicht rauchen, auch wenn wir in Österreich leben und sehr charmante Rauchergesetze haben. Danke.
Danke, Max. Super Vortrag. Interessant ist bei ALK, dass wenn mutiert, dann meistens wieder in ALK. Und das unterscheidet sich ein bisschen von der EGFR-Situation, die ich später noch bringe. Kann man sagen, dieser Tumor ist mehr oncogene-addicted in Richtung ALK als der EGFR-mutierte Tumor?
Das Schwierige ist, EGFR macht ja um die 12% aus, ALK deutlich weniger Patienten. Dadurch ist er, und ALK ist 2 Jahre später erst als EGFR entdeckt worden, da haben wir noch wenig Daten, wie das Profil da ist. Problem ist ja, dass wir zum Beispiel bei der Rebiopsie in nur ein Drittel der Fälle wirklich eine ALK-Translokation finden, bei manchen überhaupt nicht mehr keine Resistenzmutation. Das unterscheidet sich ja wieder von den EGFR-mutierten Patienten. Da müssen wir, glaube ich, in der Zukunft noch extrem viel lernen. Schwierig, das adäquat zu beantworten. Ich sehe gerade eine Frage vom Robert Haslinger im Internet. Ich darf da die Frage stellen, kann man einen Mutationstest einfordern und wird er von der Kassa derzeit bezahlt? Derzeit ist es so, dass man bei der Rebiopsie ein NGS macht. Wenn dieses NGS-Panel die entsprechenden Resistenzen anbietet, ist es möglich. Sonst, wir machen derzeit, wenn es notwendig ist, eine Foundation-One-Testung, versuchen über die Foundation-One die Rebiopsie am besten analysieren zu lassen, wobei man ganz ehrlich sagen muss, die klinische Konsequenz aus der Rebiopsie ist derzeit bescheiden und ich kann die Empfehlung dafür derzeit in Real World außerhalb von Studien und akademischem Interesse nicht empfehlen.
Wir haben jetzt wirklich einige sehr potente Substanzen. Wir wissen, was wir in der Erstlinie geben, wir wissen, was wir in der Zweitlinie geben. Ab wann würdest du jetzt glauben, dass man die Chemotherapie oder die Kombinationstherapie, wie du sie kurz gezeigt hast, einsetzen? Sollte man zuerst sämtliche ALK-Inhibitoren durchprobieren, unter Anführungszeichen, oder sollte man die Chemo-Immuntherapie einmal irgendwo einbauen?
Also ich glaube, das ist sicherlich eine individuelle Entscheidung. Wenn ein Patient lang auf Alectinib läuft, dann würde ich einen Zweitlinie-ALK-Inhibitor sicherlich in der zweiten Linie mal versuchen. Wenn aber zum Beispiel einer nach 3 Monaten ALK positiv Alectinib oder Brigatinib oder Ceritinib oder Crizotinib Firstline ein Versagen hat, dann würde ich hier in der Situation sicherlich eher auf die Chemotherapie zurückgreifen, wenn kein klinischer Benefit ist, und früher die Chemotherapie einleiten. Die Frage war von der Sabine 77, wie viele Lungenkrebspatienten sind eigentlich durchschnittlich ALK-positiv? Ich kann hier auch die Daten aus Ostösterreich von unserer eigenen Gruppe berichten. Hier präselektionierte Patienten mit Adenokarzinom NOS und Adenosquamös können wir sagen, dass wir hier bei 4,2% eine ALK-Translokation finden. Eine andere Frage von M. Dorfer. Wie beteiligen sich die Kassen an der Neuzulassung? Wie teuer sind die ALK-Inhibitoren? Also ich stelle regelmäßig Rezepte aus und die Krankenkassen prüfen natürlich kritisch, ob die Zulassung passt. Aber die Verordnung funktioniert. Und über die Preise bin ich selber jetzt nicht informiert. Da würde ich bitten, entsprechend den Chefarzt oder zu fragen, weil ich die Preise selber nicht adäquat kenne.